Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 1. April 2013 zum Thema Wissen versus Glauben. Was leistet die historisch-kritische Bibelwissenschaft? Zu Gast ist Christoph Niemand, Theologe, Professor für neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz. Gastgeberin ist Iris Meyer.
Guten Abend im Kepler Salon. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und das auch an einem Feiertag am Ostermontag. Ich freue mich sehr, dass wir Professor Niemand heute bei uns Abend zu Gast haben. Willkommen hier im Salon. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, das Sie vorgeschlagen haben, gewählt. Wissen versus Glauben, was leistet die historisch-kritische Bibelwissenschaft? Und ich möchte Sie einfach sehr jetzt schon einladen, Kepler Salon einfach zu diskutieren, Fragen zu stellen und einfach aktiv sich in die Diskussion einzumischen. Wir sind mikrofoniert, wie Sie hören. Die noch nicht bei uns im Kepler Salon waren, wir bitten Sie auch, die Mikrofon nachher für die Fragen abzuwarten. Die Karina und die Martina sind da und werden Ihnen das reichen. Der Kepler Salon zeichnet alle Vorträge auf und Sie können alles nachhören. Das ist manchmal nicht immer nur für vor Ort, dass man uns gut hört, sondern auch wirklich, dass wir nachher gut aufgezeichnet sind. Ostermontag, ein Feiertag. Herr Professor Niemand, Sie sind von der Katholisch-Theologischen Hochschule, Privatuniversität hier in Linz. Ich freue mich immer, wenn wir Vertreter von der KTU bei uns haben, weil es einfach sehr, sehr gute Kooperation ist. Sie sind Theologe und haben aber in Rom Philosophie und Theologie studiert. Dann auch seit 1995 sind Sie schon in Linz für die Bibelwissenschaft als Professor eben tätig. Wir haben gemeinsam dieses Thema besprochen, weil wir einfach immer gesagt haben, rund um die Passion, die wir letzte Woche gehabt haben, rund um Ostern, es gibt sehr, sehr viel Wissen, das eigentlich nicht mehr auf Wissen in dem Sinne beruht, wie wir es manchmal heute verstehen, sondern der Glaube sich einfach reinmischt und vermischt und damit sprachliche Vermischungen sich sind. Und der Herr Professor Niemand hat es eben auch als seine Aufgabe im Job wirklich dem nachzugehen. Was ist ein Wissen und was ist der Glaube und wo und wie wird er kontextualisiert verwendet? Und wir haben jetzt ausgemacht, Sie werden einfach 10 Punkte vorstellen und wir steigen dann sofort in die Diskussion ein. Und freue mich auf den Abend mit Ihnen. Bitte schön und willkommen.
Grüß Gott. Danke für die freundliche Begrüßung. Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich muss jetzt noch kurz meine Unterlagen rausholen, dass ich das auch sagen kann, was ich mir da vorgenommen habe. Genau so machen wir das. Ich möchte jetzt nicht eine Einführung oder so ein Referat halten über das, was das Thema sagt, Wissen versus Glauben, was leistet die historisch-kritische Bibelwissenschaft nicht, weil ich das nicht könnte. Das ist sozusagen die Standard-Einführungsvorlesung, die ich mit den Studierenden im ersten Semester immer wieder zu halten habe. Ich habe mir vorgenommen, in einigen Punkten Ihnen sozusagen ein Panorama dessen einfach einmal vorzustellen, was Bibelwissenschaft, heutige Bibelwissenschaft, speziell des Neuen Testamentes, aber Ähnliches gilt für das Alte Testament, also für die hebräische Bibel, was tun wir hier? Was tun wir in der Community, in der Forschungsgemeinschaft? Was sind sozusagen die Themen, die da möglich sind? Ich hatte gedacht, es sind 10, nein, es sind nur 8 Punkte, das macht nichts. Die werde ich Ihnen einfach einmal kurz vorstellen. Erster Punkt, grundsätzliches Historie versus Theologie. Das ist genau das Thema, das eben so sozusagen hier namengebend ist. Ich muss Ihnen sagen, dass diese Grundsatzüberlegung, Hermeneutik oder wenn man so will, ist nicht das, was unser alltägliches Geschäft ausmacht. Wir arbeiten mit Quellen, mit Texten, mit Interpretationen, neuen, alten und alles Mögliche. Diese eher Grundsatzfragen, die auch stark ins Philosophische, ins Geschichtsphilosophische hineingehen, in die Frage der historiografischen Methodologie. Was leistet Geschichtswissenschaft? Das ist ja mal die erste Frage. Wenn man sagt, Wissen versus Glauben und meint, Wissen wäre super, aber leider müssen wir halt so viel glauben, was wir nicht wissen können, dann wäre sozusagen die Geschichtswissenschaft fein raus, aber wenn wir die heutige Historiographie in ihrem Methodenbewusstsein befragen, was kann Geschichtswissenschaft? dann ist es nicht einfach so, dass die sagen, ja, wir sorgen für die Fakten und die religiösen Leute wären für den Glauben zuständig. Also dass der Versuch von Geschichtswissenschaft ständig mit Interpretationen zu tun hat. Natürlich, ich nehme ein Ereignis wahr. Es gibt einen Verkehrsunfall. Aber zwei Leute nehmen das unterschiedlich wahr. Die erste Erzählung, die ich davon bekomme, und das sind schon die zwei Protokolle, die so nach standardisierten Abläufen vorgehen, sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Also das heißt, die Vorstellung, ach, könnte ich doch den Jesus oder den Paulus selber befragen? Und dann wüsste ich, wer ist der wirkliche Jesus? Wer ist der wirkliche Paulus? Ist schon ein bisschen naiv. Denn die Frage, ach, könnte ich doch den George W. Bush befragen? Und dann wüsste ich, der lebt noch, der ist verfügbar, der freut sich, wenn er Interviewtermine kriegt. Und dann wüsste ich, wer ist der wahre George W. Bush? Es gibt immer 2.000, 3.000 Erzählungen, wer das ist. Also das heißt, damit geht Geschichtswissenschaft heute selbstverständlich um. Nicht einfach so, wir machen Fakten und der Rest ist halt dann Glaube. Nein, Ereignis wird immer wahrgenommen, wird immer interpretiert. Das ist ganz etwas Wichtiges, gerade auch hier. Wissen versus Glauben, was leistet die historische Bibelwissenschaft? Fragen Sie sich einmal, war Jesus Gottes Sohn? Ist das eine historisch sinnvolle Frage? Sie sagen nein, ich sage auch nein, das ist keine historisch sinnvolle Frage. Was wäre eine historisch sinnvolle Frage? Das ist eine historisch sinnvolle Frage, aber wenn wir bei Gottes Sohn bleiben, hielt sich Jesus für den Sohn Gottes? Oder hielten seine zeitgenössischen Anhänger ihn für den Sohn Gottes? Das ist eine historisch sinnvolle Frage. Und dann müsste ich sofort sagen oder weiter fragen, was bedeutet das in der damaligen Zeit kontextualisiert, wenn ein Jude um die und die Zeit die Idee hat, ich bin Sohn Gottes oder ich bin Sohn des Manitou oder weiß Gott was, was bedeutet das dort? Das kann ja möglicherweise was anderes heißen als für uns, die wir durch 2000 Jahre Geschichte gegangen sind. Also das heißt, diese Differenzierungen, das ist natürlich schon unser Geschäft. Ich frage nicht, war Jesus Sohn Gottes, wenn ich in meiner wissenschaftlichen Community frage. Ich frage, wofür hielt sich Jesus? Welches Selbstverständnis hatte er? Und welche Worte verwendete er dafür? Welche Begriffe oder welche Role Models, die kulturell verfügbar sind, hielt er für sich angebracht? Wenn ich denn von den Quellen her was darüber sagen kann. Das ist das Thema. Die Frage, wenn sich Jesus für irgendetwas gehalten hat, ich setze nochmal woanders an. Die historisch-kritische Wissenschaft so des frühen 20. Jahrhunderts, also die Hardcore-Kritiker, so Bultmann und solche Leute, da ging es, aus heutiger Sicht war das alles sehr naiv, da ging es sozusagen, für die ging es darüber, mit historischer Wissenschaft die Dogmatik, also den religiösen Überbau zu falsifizieren. Und umgekehrt, die Konservativen damals haben gesagt, ja, wenn wir den, Bultmann hat gesagt, Jesus hielt sich nicht für den Sohn Gottes und das sei ein historisches Faktum. Wenn wir jetzt nachweisen könnten, Jesus hielt sich doch für den Sohn Gottes, mit irgendwelchen neuen Quellen oder neuen, besseren Methoden, dann wäre der religiöse Glaube, er ist der Sohn Gottes, gesichert damit. Sowohl das eine wie das andere ist natürlich naiv. Denn die Erkenntnis, Jesus hielt sich nicht für den Sohn Gottes, ist eine historische Erkenntnis über den Bewusstseinsstand Jesu, über das Selbstverständnis Jesu in seiner Zeit. Ob es, auch wenn Jesus sich dafür gehalten hätte, Sinn macht, überhaupt von einem Sohn Gottes zu sprechen, damals oder heute, ist ja eine ganz andere Frage. Also das heißt, die Bedeutungsfrage und die Frage eines historischen Bewusstseinsinhaltes, eines historischen Selbstverständnisses, sind auseinanderzuhalten. Und umgekehrt gilt natürlich genauso. Wenn sich Jesus nicht für den Sohn Gottes gehalten hätte, in seiner Terminologie, in seiner konkreten Kontextualisierung, muss das noch nicht automatisch heißen, dass in einer neuen Kultur, in einem neuen Sprachverständnis für Menschen die Aussage, Jesus hielt sich für das und das und lebte so und so, aber aufs Ganze gesehen und im Rückblick für uns wollen wir ihn mit diesem und jenem Wort belegen. Und das sei jetzt entweder Marsmännchen oder Sohn Gottes oder sonst etwas. Sternenkind. Oder, weiß nicht, ist egal. Das heißt, es ist immer eine Frage der Perspektive. Wovon rede ich? Das ist sozusagen ein großes Thema, das sozusagen bei uns zwar nicht ständig diskutiert wird, das sollte mal durch sein. Umgekehrt merke ich selber auch, wenn man auf Kongressen ist oder so, oder auch aus Lektüre von dem, was Kollegen schreiben, es ist nicht immer genug reflektiert. Es ist nicht reflektiert in der Community, es ist aber noch viel weniger reflektiert sozusagen, wenn man sozusagen ins freie Feld kommt und dann kommen irgendwelche ganz besonders aufgeklärte Leute und die sagen einem, ihr Christen oder so irgendwie und ihr glaubt ja alles und so irgendwie. Da hat man oft das Gefühl, okay, darüber, was ich wissen kann und was ich wissen muss, und was ich sowieso glauben muss, denn das meiste, was wir Menschen sozusagen, was uns Menschen betrifft, sind Überzeugungen, die wir sowieso haben. Also das meiste müssen wir Menschen glauben. Fast alles müssen wir glauben. Weil das ein ganz wichtiges Umgehensmittel ist. Okay, also das ist ein Riesenthema. Erstens grundsätzliches, historisches, zwischen Historie und Theologie. Zweitens, das ist etwas, was... Na, ich sage vorweg noch, die neutestamentliche Wissenschaft war über weite Strecken von ihrer Entstehung als historisch-kritische Wissenschaft, also aus der Aufklärungszeit her, bis nach der Mitte des letzten 20. Jahrhunderts, also bis in die 60er Jahre. Tatsächlich hat als Bezugswissenschaft die Historie gehabt. Also verstand sich als geschichtswissenschaftliche Disziplin. Sie las die Texte als Dokumente, als historische Dokumente. Mhm. So bin ich auch ausgebildet. Das war sozusagen das, was ich habe in den späten 70er, frühen 80er Jahren studiert. Also ich war Historiker, der in einem theologischen Umfeld Geschichtswissenschaft betreibt. Das war sozusagen das Selbstverständnis, das ich gelernt habe. Das war damals schon nicht mehr ganz up to date bei dem, was die hellsten Köpfe in der Disziplin damals gemacht haben. Aber wir waren ein bisschen hinten, aber umgekehrt war das auch gut, sozusagen. Wir haben wirklich hardcore historische Kritik gelernt. Was dazugekommen ist, ist dann, ist eigentlich so über den Strukturalismus und solche Dinge reingekommen, dann vor allem in der Literaturwissenschaft, also in den neueren Literaturwissenschaften. Der Text ist plötzlich nicht mehr primär historisches Dokument, der uns darüber Auskunft gibt, was war, wenn wir es nur kritisch genug lesen, sondern der Text als Artefakt, als Textus, als Gewebe, als Struktur, dann vor allem schon als Kunstwerk. Also der Text als literarisches Produkt, das als solches auch gelesen, interpretiert, genossen werden will. Also ich frage früher, oder ich habe so gelernt bei einem Text, das ist der Text. Die erste Frage war ja, was sind die Quellen im Text und der Text ist ja schon später, ich muss versuchen, die ältesten Textstadien zu erreichen und von dort kann ich zurückfragen zum historischen Ereignis. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und der Text ist sozusagen nur Mittel zum Zweck. Text selber, wenn ich sozusagen mein historisches Modellbild gebaut habe, kann ich den Text vergessen. Dann kann ich das Evangelium wegschmeißen und ist sozusagen mein Rekonstrukt, ist dann das neue Evangelium. Ist gerade erst in den 70er Jahren ist das dann sozusagen mehrheitsfähig geworden, so geht das nicht. Und plötzlich war verboten, irgendwie, das ist oft so, das kippt ganz schnell irgendwie, dass sozusagen sich ein neuer Konsens einstellt, dass wir als primäre Bezugswissenschaft nicht mehr Geschichtswissenschaft hätten, sondern Literaturwissenschaft, Textinterpretation, Text als Erzählung, Erzählanalyse. Wir haben angefangen, Krimis zu analysieren, um zu lernen, wie geht denn das, eine kurze Erzählung, wie ein Evangelium zum Beispiel, zu analysieren. Was ist der Plot, was ist das Figuren, die Figurenkonstellation, also der Bulle von Tölz, die Mutter, oder wie heißt sie, die Resi Berghammer, dann der Prälat, der Prälat Winter und der Korrupte, der Friedrich von Thun, der das immer war. So. Also das heißt, Rotkäppchen, der böse Wolf, der Jäger und so weiter. Mhm. Also das heißt, Figurenkonstellationen. Wie werden Figuren konturiert? Und was macht das mit dem Publikum, mit den Lesern, mit den Hörern? Also solche Dinge. Oder wie geht Leser, Leserin, Hörer, Hörer an der Hand der Erzählinstanz durch einen Text durch? Was wird am Anfang gesagt, was wird erst am Schluss gesagt? Es gibt den Columbo-Krimi, wo Leser, Leserin, also Zuschauer, von Anfang an weiß, wer der Mörder ist. Und nur der Columbo weiß es nicht. Und wir schauen dem Columbo zu, wie er schön langsam draufkommt. Und das macht die Lust aus. Und es gibt eine andere Form. Verstehen Sie? Also, wir haben gelernt, den Text nicht mehr primär als Kunstwerk, als Geschichtsdokument kritisch zu befragen, sondern den Text als Story, als Kunstwerk. Das gilt für Erzählungen in den Evangelien, das gilt in den Paulusbriefen für rhetorische Kunstwerke. Paulus will überzeugen. Paulus will eine Gemeinde, in der das und das Thema ist und er findet das falsch, woanders hinführen. Und wie macht er das? Auf welche gemeinsamen Bezugspunkte kann er sich beziehen und mit welchen rhetorischen Mitteln versucht er, Zustimmung zu gewinnen? Das ist ganz interessant. Also das heißt, völlig ein neuer Zugang.
So viele Fragen über
den ich dachte schon. Okay, das heißt, da war ich eigentlich schon professionell im Geschäft. Das ist so, musste ich sozusagen eine völlig neue Disziplin dazulernen. Und es ist so, dass jetzt bei uns eigentlich der Großteil der Leute in der Community sagt, Geschichte, das ist das Allerwenigste, was wir sagen können. Und machen fast nur mehr, also Synchronie heißt das, den Text als eine Ebene, als Artefakt zu lesen. Ich tue das nicht, ich bin konservativ, ich habe das dazugelernt, finde aber, das andere interessiert mich viel zu sehr auch. Vor allem bei Christentum kann ja nie als Religion, die heute besteht, sozusagen nur sagen, okay, ich beziehe mich auf den Text und der Text ist mein vom Himmel gefallenes Wort Gottes und das reicht mir so schon. Der Text sagt ja selber, es geht nicht um den Buchstaben, sondern das, was er transportiert. Also bei uns, anders als bei den Muslimen mit dem Koran, anders auch als bei den Juden, zumindest für die Tora, ist für die Christen auch theologisch die Bibel ja nicht einfach von Gott eigenhändig geschrieben, sondern Menschen schreiben das und es ist Wort Gottes nur unter Anführungszeichen. Es ist besonderes Zeugnis, dass worin das göttliche Sprechen zu uns sozusagen noch einmal zum Vorschein kommt. Aber es ist eine Differenz zwischen Text und dem, was er eigentlich mit uns machen soll. Insofern braucht man die Geschichte, wenn man die Differenz drinnen hat. Zweiter Punkt. Also jetzt wird es aber leichter. Was machen wir ständig in der Lehre? Weil ja da nicht mehr so viel ständig Neues zu tun ist, Grundfakten des Lebens Jesu. Also wann er genau geboren wurde, in welchem Jahr und solche Dinge halt irgendwie, aber das ist eigentlich relativ abgelutscht schon, diese Dinge, welche Belege fürs was gibt und so. Aber doch Grundfakten, geboren von den Daten, wann war das Todesjahr Jesu, da gibt es mehrere Kandidatenjahre nach unserer Zählung zwischen 28 und 33, so irgendwie. Vor allem aber dann, und das ist der vierte Punkt, das ist nach wie vor, und das wird uns nie in Ruhe lassen, das wird nie aufhören. Sozusagen, es muss jede Forschungsgeneration und eigentlich jeder Forscher, jede Forscherin für sich selbst einmal damit klarkommen, ein Modellbild, ein evaluiertes, konsolidiertes Modellbild, wer war dieser Jesus so grosso modo? Also die Figur des irdischen Jesus von Nazareth, dieses seltsamen Predigers, sozusagen ein Profil zu bekommen hinsichtlich seines Verkündigungsinhalts, was war sein großes Thema, das Stichwort ist da Königsherrschaft Gottes, Jesus, und zwar Königsherrschaft Gottes jetzt, hier und jetzt. Das war sein großes Thema. Aber auch, was war die Typologie, seines Auftretens. Die antiken Quellen, vor allem auch die nicht-christlichen Quellen, haben zwei große Quellen. Einerseits also ein Lehrer, zweitens ein Exorzist und Therapeut. so Wundertäter. Also da muss man einfach klarkommen, was heißt das in der Antike, was heißt das heute? Ich meine, für antike Quellen, auch für heidnische, also für römische, war das sozusagen sowieso eine selbstverständliche Quelle. Also die Frage, hat Jesus Wunder gewirkt historisch, ist primär mal die Frage, oder zur Kenntnis zu nehmen, die zeitgenössischen Quellen nehmen Jesus ganz unschuldig und selbstverständlich für einen Taumaturgen Wundertäter, denn das war damals jeder halbwegs herzeigbare Religionsgründer, Prediger oder sowas, dem wurde das nachgesagt. Also das heißt, die Tatsache, dass Jesus in der Außenwirkung als Therapeut und Exorzist galt, ist nicht das Problem. War auch nicht umstritten damals. Umstritten war, was bedeutet es? Was ist das für eine Kraft, die sich darin ausdrückt? Die Gegner Jesu haben ihm nicht bestritten, dass er Heilungen und Exorzismen vornimmt, erfolgreich. Sie haben nur gesagt, das hat was mit dem Teufel zu tun. Also das heißt, unsere Frage, kann es Wunder geben oder so, kann es Heilungen geben, war nicht die Frage damals. Die historische Frage war, was ist die Kraft, die sich darin ausdrückt, eine dämonische oder eine göttliche? Also das, verstehen Sie, wenn ich historisch herangehe, kann ich nicht so fragen wie, er kann nicht, es gibt keine übernatürlichen Dinge wie übers Wasser gehen, darum kann er es auch nicht gemacht haben, ist völlig klar. Das ist, natürlich ist es unsere Zugangsweise, aber wenn ich als Historiker herangehe, muss ich mir zuerst einmal sozusagen die historisch kontextualisierte Erzählung anschauen. Also solche Dinge. Aber das mit den Wundern, das ist eigentlich schon auch eher gegessen. Üblicherweise sagt man ja, Jesus war anerkannter Therapeut und Exorzist nach den damaligen Kriterien. Auch damals gab es so etwas wie Heilungen. Ob ich das jetzt wie heißt das, alternativmedizinisch irgendwie, oder sage, Jesus hatte heilende Hände und nur die heutigen Schulmediziner sagen, das gibt's nicht. Das muss wieder der heutige Mensch entscheiden, wie er insgesamt aufgestellt ist. Also einem Menschen, der sagt, es gibt nur Schulmedizin, zu sagen, Jesus ist mit einer Botschaft und hat Menschen aufgerichtet, sodass die dann wirklich plötzlich irgendwie sich gesund fühlten und auch das so sagten. Mhm. Und vielleicht auch waren. Also auch hier ist die historische Differenz unseres Weltbilds zum antiken Weltbild verzerrt unsere Perspektive genauso, wie sie womöglich die Perspektive der damaligen Menschen verzerrt hat. Also wir müssen ein bisschen demütiger sein als heutige Menschen und nicht mehr glauben, nur unsere jetzige Weltanschauung ist eine, aber die hatten sie vor 2000 Jahren damals nicht. Und als Historiker will ich ja eigentlich so ein bisschen hineinschlüpfen in die damalige Weltanschauung und Weltsicht und das Phänomen Jesus von Nazareth so zu fühlen, so wahrzunehmen, wie es für damalige Menschen wahrgenommen wird. Und das heißt, ich muss so meine Frage, stimmt oder stimmt's nicht, ein bisschen runterholen und versuchen, mit den damaligen Menschen ein bisschen mitzudenken, mitzufühlen. Das wär's. Also das ist eine wichtige Sache. Inhalt und Verkündigung, Jesus, sein Wirken, aber auch sein Auftreten. Wie war das? Und diese Bettelprediger, die von Dorf zu Dorf arbeitslos, familienlos, unterstandlos, obdachlos, so irgendwie als... wie war das? Warum taten die das? Diese Sozialform des Wanderradikalismus. Das kann man ja beschreiben, gibt es übrigens im Heidentum auch. Viele von diesen könischen Philosophen hatten an sich so einen ähnlichen, der Diogenes im Fass sozusagen. Auch, dass der Jesus ein begnadeter Aphoristiker war, genauso wie der Diogenes, so mit Geh mir aus der Sonne, dem Alexander dem Großen, der da irgendwie vor ihm stand, der kletterte sozusagen aus seinem Fass heraus und er sagte, großer Philosoph, ich gebe dir alles, was du willst, so irgendwie, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre, na, das hat er nicht gesagt, das ist der Herodes. Und der sagt, ja, ich habe schon eine Bitte, geh mir aus der Sonne. Also diese Form des Aphorismus der antiken Weisen, das finden wir auch in der Jesusüberlieferung, rauf und runter. Also einfach das wahrzunehmen, wie schaut das aus der zeitgenössischen Sicht aus. Aber dabei das Allerwichtigste ist, in diesem großen Punkt, Selbstverständnis Jesu. Da ist die Frage, hielt sich Jesus für den Messias? Hielt sich Jesus für den Sohn Gottes? Oder für den Menschensohn? Oder wofür sonst? Wobei da schon das große Problem ist, da müssten wir genau wissen, wie das Wort Messias zeitgenössisch, frühjüdisch kodiert war. Das ist aber extrem schwierig, sozusagen durch den Wust messianischer Verwendung des Begriffs im Christentum von den Christen. Und das hat ja natürlich Rückwirkungen auf die Juden dann zeitgenössisch auch gehabt, bis heute. Das heißt, die spätere jüdische Messias-Vorstellung war ja nie sozusagen eine völlig selbstständige, die musste sich ja sozusagen dann damit immer auseinandersetzen, dass die Christen das jetzt einmal besetzt haben und gesagt haben, für uns ist der Messias schon gekommen und das ist der. Das heißt, es ist für uns historisch sehr, sehr schwierig, so eine Geschichte der jüdischen Messianologie von den Anfängen bis in die Zeit Jesu zu machen. Erstens, rein von der Quellenlage. Natürlich haben wir jüdisches Material, frühjüdisches Material, aber relativ wenig. In letzter Zeit ist vieles gefunden worden, noch dazu Qumran und solche Dinge. Aber trotzdem, was wir erhalten haben, ist oft auch sehr zufällig. Das heißt, rein davon, von dem erhaltenen Material einen Rückschluss zu machen, was halten damalige Juden so im Mainstream vom Messias-Thema? Das ist sehr, sehr schwierig und erfordert sehr, sehr, auch sehr, sehr viel interpretatorische Leistung. Das ist nicht einfach so, ja, wir haben drei Texte und ist alles klar. Ganz im Gegenteil. Also sie werden in der Forschung, in der judaistischen Forschung, ob es im ersten Jahrhundert vor Christus im Mainstream-Judentum so etwas wie Messias-Erwartung überhaupt gab, werden sie von bei ein paar Verrückten, bis ja praktisch alle, nur ein paar Betonköpfe aus der Hochpriesterschaft nicht. Denn das ist grundsätzlich ist klar, also das Messias-Thema ist eher ein unterschichtiges Thema und eher ein Thema, das nicht sehr bei den Priesteraristokraten vertreten ist. Das ist klar, die Aristokratie will ja immer den Status quo und die Figur Messias dreht alles um. Also wem es jetzt gut geht sozusagen, der kann nicht hoffen, dass möglichst bald der Messias kommt. Der muss sagen, ja, irgendwann, wenn ich lang tot bin, dann soll er kommen. Also da gibt es sehr, sehr viel. Viele haben überhaupt gesagt, oder nicht nur viele, also nach meiner wissenschaftlichen Meinung ist im Frühjudentum zur Zeit Jesu das Messias-Thema zwar ein verbreitetes Thema, aber ein Thema sozusagen in der Fantasie, in der religiösen Fantasie. Die erste real existierende Person, für die Messianität beansprucht wurde, und da ist noch offen von ihm selbst oder nach seinem Tod von seinen Anhängern, ist Jesus von Nazareth. Manche haben gesagt, es hat vor Jesus das schon gegeben, manche von diesen antirömischen Aufstandsführern, da bin ich eher skeptisch. Aber das hieße, in der damaligen Zeit ist es nicht so, wie wenn Sie, unlängst habe ich wieder gesehen, das Leben des Brian, es ist nicht so, dass im damaligen Judentum jeder normale Jude hinter jedem Busch einen Messias-Kandidaten vermutet und sagt, wo ist er, so irgendwie. Sondern das ist ein Thema in manchen apokalyptischen Zirkeln und in der politisch unruhigen Unterschicht. Aber nicht so, dass man sagt, der kommt jetzt, so irgendwie. Sondern das ist eher sozusagen ein religiöses Thema. Auch die Frage, ob Jesus selbst sich für den Messias gehalten hat, würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Und zwar jetzt nicht, weil Jesus sozusagen ein geringes Selbstverständnis gehabt hat, sondern weil Messias dort, wo es war, relativ klar kodiert war, nämlich schon politisch, also im Sinn des das alte Davidsreich wieder aufrichten. Und das war nicht das Thema Jesus. Jesus hat ein sehr starkes, hohes, eschatologisches, endzeitliches Selbstverständnis. Aber ob die Kategorie Messias, König, ist immer dabei irgendwie, recht gut für ihn passt, war wohl skeptisch. Also meiner vorsichtigen Annahme nach sagt man am besten so, gegnerseitig wurde Jesus schon immer wieder unterstellt, dass er messianische Ambitionen hätte. Also von der Priesteraristokratie, die ihn ja schließlich dann auch beseitigt hat. Anhängerseitig gab es sicher einige, die sozusagen messianische Hoffnungen mit ihm verbanden. Jesus spielte das Messias-Thema nie von sich aus, offensiv. Das war nicht der Titel oder war überhaupt nicht der Thema, wer bin ich? So, er war nicht, wer bin ich? Sondern er sprach über die Königsherrschaft Gottes, die jetzt kommt. Und viele sagten, ja, wenn er das tut, bist du der Messias. Und Jesus hat offensichtlich bis zum Schluss immer ausweichend reagiert. Und ich vermute deswegen, aber das sind jetzt dann Interpretationen, die natürlich auf sehr, sehr vielen Annahmen basieren, wenn er Ja sagt, kauft er sich sozusagen ganz, ganz viele Themen, die nicht zu seinem Selbstverständnis gehören, mit herein. Das Militärische, das Königliche. Ich muss damit sozusagen ein Königreich aufbauen. Aber Jesus war eher apokalyptisch interessiert. Das heißt, wenn Gott sein Königtum aufrichtet, dann passiert das. Okay, aber darüber werde ich dann sowieso ein bisschen was sagen. Okay, aber jetzt muss ich schnell machen. Also, Frage, und dann noch Sohn Gottes. Das ist das heikelste Thema. Und das für die meisten von uns, das ist das missverstandenste Thema und auch das, wo wir in der Kirche ganz, ganz viel sozusagen Differenzierungsarbeit intern leisten müssen, Missverständnisse aufklären und nach außen hin natürlich genauso. Also Sohn Gottes ist jüdisch, zeitgenössisch, eine Kategorie, die es natürlich gibt, die aber natürlich jetzt nicht in diesem philosophisch-metaphysisch-griechischen Sinn, also wesensgleich und präexistent und dann irgendwie hergekommen, sondern Sohn Gottes ist ursprünglich, kommt aus der Königsideologie, und zwar aus der ägyptischen. Die Pharaonen waren ja Gottessöhne, Göttersöhne, die inszenierten das natürlich durch die mythische Zeugung, die dann durch die Geschwisterehe nachgestellt wurde. Und der König ist der Gottessohn und selbst ein Gott. Und die kleine davidische Dynastie, gleich im Nachbarland, wollte das natürlich auch. Der König soll schon ein bisschen Gottes Sohn sein. Aber das geht natürlich bei uns nicht, denn das so mit der göttlichen Zeugung und das funktioniert natürlich nicht. Denn die Stammesgottheit Adonai, das Tetragramm, wir sagen heute nicht mehr Jahwe, weil das hat man zeitlang versucht. Das Tetragramm spricht man nach jüdischer Tradition nicht aus, jetzt tun wir es auch nicht. Also Adonai ist praktisch die jüdische Umschreibung und heißt mein Herr. Das ist auch, was in der Lutherbibel so dann halt mit großen Buchstaben hersteht. Okay, der hat nicht einfach so Söhne und Töchter mit irgendwelchen Halbgöttinnen oder so, das, so wie Zeus irgendwie sucht sich irgendwie die Leder, ernährt sich ihrem Schwan. Das geht so irgendwie nicht. Aber wenn unser König doch ein bisschen Gottes Sohn sein soll, dann gibt's, und das ist vorexilische älteste Königsideologie, er ist Sohn Gottes im Sinn eines adoptierten Sohnes. Im rechtlichen Sinn ist es. Denn Sohnschaft ist ja in der ganzen Antike weniger genetisch-biologische Sache und Sohn ist auch nichts Psychologisches, also so intim, so moderne Familie, Vater-Sohn-Verhältnis ist sowieso meistens eher nicht so gelingend, sondern Sohn, auch Tochter, das sind Rechtsverhältnisse. Der Sohn, das ist der, der die Kreditkarte hat, der die Schlüssel hat, der alles ab einem gewissen Rechtsakt, wenn er eingesetzt ist, weil der Vater ist nur mehr am Golfplatz dann sozusagen und hat alles dem Sohn übergeben. Also das heißt, Sohn und auch der König Israels, wenn er Gottes Sohn ist, ist er Rechtsvertreter Gottes hier. Und seine ersten Aufgaben sind, für das Recht des Prekariats zu sorgen, nämlich Witwen, Waisen und Fremden. Für das Recht derer zu sorgen, die sich selber das Recht nicht so selbstverständlich verschaffen können. Denn das ist das Anliegen Gottes hier. Das ist die Königsideologie Israels. Also Sohn Gottes in einem Rechtsakt der Adoption, der übrigens auch bei der Königssalbung nachgestellt wurde. Lesen Sie Psalm 2, dort wird dieses Ritual zitiert. Der Orakelpriester spricht im Namen Gottes zum König, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und das ist die antike Adoptionsformel. Das verwenden wir heute liturgisch als christologische, aber ist ursprünglich sozusagen auf den König bezogen, der nicht Intronisierungs- oder Krönungsakt, sondern Salbungsakt. Bei dem wurde das gesagt. Also der König, der Gesalbte, der König, der Messias, ist Sohn Gottes sowieso. Also wenn er der Messias ist, ist er Sohn Gottes. Aber nie in dem Sinn der späteren Dogmatik, sondern im Sinn des zum Sohn Gottes angenommen Eingesetzten. Das ist ein Rechtstitel. Und die ersten Christen haben dann nach Ostern gesagt, in der Auferweckung wurde der Gekreuzigte, der von den Menschen verurteilte, zum Herrn, König und Messias eingesetzt und Sohn Gottes. Und als solcher, die Ironie muss man sich vorstellen, der Gehängte ist damit der Richter und Maßstab des Rechts. der das Recht wahrt. Also das heißt, die Frage Sohn Gottes ist ja ganz zentrale, aber die muss man sozusagen zunächst auch im jüdischen Kontext lesen. Dann allerdings die Frage, woher kommt das so mit diesem Wesenssohn? Das ist nicht ein Thema aus dem 3. Jahrhundert vor irgendwelchen griechischen Kirchenvätern dann mit den Dogmen. Das fängt auch im Judentum an. Aber das ist eine eigene Geschichte, die erzähle ich Ihnen nicht jetzt. Die spannendsten Fragen nach wie vor in historischer Hinsicht ist, wie kam es zum Tod Jesu? Also Sie müssen sich ja vorstellen, wir kommen auch aus einer Zeit und dieser Schock ist sozusagen in meiner Generation tief gesessen. Wer hat Jesus umgebracht? Waren das die Juden oder die Italiener? Ich frage jetzt bewusst so blöd einmal. Ich habe in meiner Kindheit zwar nie dieses antisemitische Stereotyp, also Gottesmörder oder so, gelernt oder auch so jetzt, ich fühle mich nicht inkubiert damit. Trotzdem ist für meine Generation sozusagen der Post-Holocaust-Schock, dass die Rede von Kreuz durch die Jahrhunderte immer historisch eine Rede war, die eine Sogwirkung hat, die antisemitische Wirkungen gezeitigt hat, mit sich gebracht hat. Das ist ein historisches Faktum. Das hat von 45 weg bis in die 60er, 70er Jahre gedauert, bis das in der Theologie angekommen ist. Und gesagt, das hat was mit uns auch zu tun, wie wir von dem reden. Okay, es hat sonst in der Geschichtswissenschaft auch lang gedauert. Also wir sind nicht viel besser und nicht viel schlechter als andere. Aber der Prozess ist dann bei uns wahnsinnig schnell gegangen. Und insofern ist das Thema, wie war das eigentlich jetzt wirklich, sozusagen der Instanzenzug, gab es überhaupt eine jüdische Beteiligung an der römischen Kreuzigung Jesu? Es hat in den 60er Jahren hat da irgendwo so einen gut gemeinten deutschen Verein gegeben, die haben an das damaligen jüdischen obersten Gerichtshof einen Antrag gestellt, die mögen doch jetzt als oberstes Kassationsgericht, also das oberste Gerichtshof, das unrechte Todesurteil gegen Jesus aufheben. Der damalige oberste Richter, der hieß Chaim, nein, den Namen weiß ich jetzt nicht, der hat nach einem Buch, also er hat erstens sehr höflich zurückgeschrieben und hat gesagt, erstens ist das historisch unmöglich, das heutige jüdische oberste Gerichtshof versteht sich nicht als Rechtsnachfolger des damaligen Hohen Priesters. Und zweitens, wenn schon irgendein Rechtsnachfolger angefragt werden wollte, dann möge er sich doch bitte an das oberste Gerichtshof in Rom wenden. Denn das Todesurteil konnte damals und hat nur der römische Verwaltungsbeamte gesprochen. Also Sie sehen schon, das Thema ist wahnsinnig belastet und besetzt auch. Und es hat dann auch wissenschaftliche Versuche gegeben, natürlich, gibt es auch jetzt noch, die sagen, okay, Jesus wurde von den römischen Soldaten verhaftet, von einem römischen Gericht verurteilt und hingerichtet und keine jüdische Behörde hat irgendetwas damit zu tun. Stimmt historisch auch nicht, sage ich jetzt mal. Aber es ist komplex. Okay, jetzt lasse ich Sie mal.
Das war der abrupte Schluss. Vielen Dank einmal für Ihre Punkte. Gibt es Fragen? Sofort. Ja. Gebe ich gleich mal ins Publikum weiter. Bitte schön.
Ja, ich formuliere bewusst provokant, also bitte nicht über mich herfallen. Zwei Punkte habe ich. Der eine Punkt ist, wenn ich Ihnen zuhöre, entnehme ich, Sie müssen, um ein guter Wissenschaftler zu sein, entweder Agnostiker sein oder schizophren sein. Denn wenn Sie glauben, selbst glauben, da tun Sie sich ja verdammt schwer, die Sache objektiv zu untersuchen. Und der zweite Punkt.
Ich darf mir nur einen Schreiber holen, der irgendwo das mitschreibt, weil es keine Stichworte schreibt, dass ich das auch irgendwie fair.
Ich schreibe aber nicht.
Also genau. Nein, ich habe schon doch.
Ja.
Und der zweite Punkt, ich bin von Beruf gelernter Chemiker, der zweite Punkt ist, was überhaupt gefehlt hat, die Basis des christlichen Glaubens, warum wir überhaupt hier sitzen, ist ja die Auferstehung, passt da genau zu Ostern. Also wirklich interessant, außer den historischen, ich sag, provokant Spekulationen, ist ja eigentlich die naturwissenschaftliche Sache. Und ich glaube, echte Wissenschaft ist ja nur Naturwissenschaft. Das ist das Thema, ich sage noch einmal provokant, das Thema Grabtuch. Ich habe das Grabtuch in Turin gesehen, ich habe wahnsinnig viel Literatur darüber gelesen. Und was sagt da Ihre Wissenschaft dazu?
Erste Frage, Agnostiker, nur ein Agnostiker könnte Wissenschaftler sein, dass Sie sagen, Provokanten, die nicht über sie herfallen, ich falle über sie her, aber genauso wenig ernst gemeint, so irgendwie, das halte ich für sehr, sehr naiv. Kann nur jemand Politologe sein, der keine politische Meinung hat? Was tut ein Politologe? Er analysiert politische Prozesse, er kartografiert politisches Handeln, politische Positionen im großen Theoriebereich, sagt, es gibt über die Jahrhunderte im Wesentlichen so und solche, diese politischen Modelle und macht sich auch normative Aussagen und sagt, ein heutiger, jetzt nicht irgendwie ganz klar zuordnenbarer, sondern vernünftiger Politologe sagt, das Modell faschistischer, rassistischer Politik, das historisch von dort und dort herkommt, das immer wieder diese und diese typischen Merkmale zeigt und diese und jene politischen Aktionen setzt, scheitert immer an dem und dem und führt dann zu jenem und anderen. Das ist eine normative Aussage. Das eine ist eine deskriptive Aussage, das andere ist eine normative Aussage. Wenn ich unterscheide, was deskriptiv und was normativ ist, und wenn ich ein vernünftiger Mensch bin, traue ich mir als Politologe, der ich jetzt nicht bin selber, schon zu sagen, ich habe eine politische Überzeugung, mache aber politisch vernünftige, konsensheischende wenigstens, Analysen und Prognosen und auch normative Aussagen, was gar nicht geht. Das ist möglich. Ich bin, je älter ich werde, umso frömmer werde ich wieder. Ich sage Ihnen schon, dass mein theologisches und vor allem eben auch bibelwissenschaftliches Arbeiten hat einige Jahre in meinem Leben, der ich aus einer religiösen Biografie mal herauskomme, war nicht ganz klar, warum ich das mache, um Argumente für einen künftigen Nicht-Glauben oder einen künftigen Glauben zu finden. In einem gewissen Sinn ist es natürlich schon so, im Akt des Untersuchens muss ich meinen Glauben ein bisschen sistieren. Das heißt, der Analyseakt ist ein Akt der Distanznahme, aber das ist völlig klar. Das muss, übrigens das Problem bei den Hobbyforschern ist immer das, dass sie das nicht können. Der Hobbyastronom, der hat immer so gleich, die wissen immer schon alles und haben immer die Überzeugungen. Und dass man sozusagen sich distanziert und das Phänomen sozusagen einmal anschaut, das ist notwendig und das ist der Anfang jeder Wissenschaft. Aber dass das nur, Sie können auch zum Beispiel sagen, und es gibt ja auch, es gibt Leute, die sagen, der bessere Analytiker einer beliebigen Religion wie des Christentums, wie des Judentums, des Buddhismus oder so, oder des Atheismus, und denn das ist ja die ärgste Religion mit den ärgsten Axiomen und Überzeugungen, die sind ja noch viel, die wissen noch viel sicherer als
ich würde gerne wieder zum Thema
kommen. Okay, nein, aber Sie waren da Agnostiker. muss ich nicht sein. Gerade wenn mich, also in meiner Biografie war es dann wirklich so, weil ich es wissen wollte. Es führt dann aber natürlich dazu, man darf nie glauben, ich komme zu einem Punkt, da habe ich jetzt sozusagen am grünen Tisch der Analyse und der Reflexion geklärt und jetzt deswegen kehre ich wieder zurück in meine religiöse Praxis. Das Glaube ist ja nie das. Glaube ist immer sozusagen ein Schritt vorweg. ist ein Zutrauen von etwas, ein Hineingehen in etwas, was eben nicht völlig klar ist. Aber das, ich sage sowieso über Gott, erhalte mir mein gespaltenes Bewusstsein. Denn es ist ja aber zeigen Sie, okay.
Gehen wir
zum nächsten Punkt, Auferstehung. Also zum Grabtuch von Turin und was das chemisch ist und so, da sage ich gar nichts, weil mich das nicht interessiert. Und weil die Leute, die da irrsinnig viel herumarbeiten, sowohl als die, die das nachweisen wollen, die sind mir ganz ungeheuer. Aber die, die es nachweisen wollen, dass es nicht, sind mir auch wurscht. Als Historiker, ich bin Historiker. Eigentlich bin ich ja mittlerweile schon mehr Textanalytiker, also ich würde Ihnen gerne mal heute, das heutige Tagesevangelium, die Geschichte von den Jüngern zu Emmaus. Das würde ich Ihnen nach allen Regeln der literarischen Analyse als Supertext erschließen. Genauso wie, und da mache ich nichts anderes, als wie zum Beispiel der Nikolaus Anoncourt, wenn er einen guten Tag hat und im Radio da irgendwie eine Bruckner-Symphonie erklärt, wie das ist. Wie hängt das zusammen, die Strukturen? Ist auch schön. Okay, nein, aber ich bin für Sie Historiker. Was ist Jesus auferstanden? Ist das ein historisches Faktum? Nein, natürlich nicht. Das ist völlig klar. Kann es auch gar nicht sein, im christlichen Selbstverständnis des Glaubenden nicht. Wenn ich historisch so definiere, wie wir es üblicherweise tun, nämlich historisch, das ist der Konnex der kontingenten Ereignisse hier in unserer Welt, die wie Ursache und Wirkung alle irgendwie zusammenhängen. Und dazu sagen, weil da ist ein historisches Ereignis, oder kann es wenigstens sein, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ein historisches Ereignis ist, dass nach seinem Tod manche von seinen ehemaligen Anhängern, Anhängerinnen behaupten, Gott habe ihn auferweckt. Das ist ein historisches Ereignis. Also der Osterglaube ist ein historisches Ereignis. Ich kann historisch auch fragen, wie kommen die Maria von Magdala, Petrus und die anderen dazu, zu sagen, Gott habe ihn auferweckt, den Jesus. Die Frage, ich arbeite gerade an einem großen Buch über diese ganzen Grundinhalte des urchristlichen Glaubens. Übrigens, diese Frage, wie kommt es zum Osterglauben, ist natürlich seit Reimarus. Reimarus war der Erfinder sozusagen der historisch-kritischen Bibelwissenschaft, der Aufklärer. Dessen Antwort war klar, die Jünger, die wollten, also die Anhänger Jesu, wollten, Jesus hat ein messianisches Reich verkündet, also ein irdisches messianisches Reich, sagt er, musste am Kreuz sozusagen seinen Irrtum eingestehen und starb gescheitert sozusagen, als gescheiterter Putschist. Seine Jünger wollten nach einem gewissen Schock dieses Scheitern nicht akzeptieren, weil sie haben sich ja sozusagen die Ministerplätze in diesem neuen Reich ausgerechnet und haben den Leichnam Jesu gestohlen, die Auferweckung, dieses Dogma erfunden und gesagt, ja, Jesus wurde auferweckt in den Himmel, sozusagen entrückt und das Reich ist jetzt himmlisch. Und wir sind die Apostel dieses himmlischen Reiches, das wir jetzt verkünden. Das ist der klassische Reimarus, also die Betrugshypothese. Es ist ein bisschen krude natürlich so irgendwie, aber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Dann David Friedrich Strauss, bis in unsere Jahrhundert-Lüdemann-Debatte in den 90er Jahren groß, psychogene Erklärungen. Wie kommt es zum Osterglauben? Na klar, Petrus, die waren alle irrsinnig frustriert, Trauerarbeit. Und wer sehr trauert, wenn die so intensiv trauern, dann haben sie eben Halluzinationen gehabt. Und Lüdemann zum Beispiel, also der eigentlich ein Neutestamentler ist, also kommt aus der Theologenzunft zuerst, der hat uns wirklich erklärt, gesagt, ich erkläre euch jetzt historisch klipp und klar, wie kommt es zur Auferweckung. Und sagt, psychogen, und zwar als Bewältigungs- oder Trauerarbeit des Petrus, der gelitten hat an seinem Verrat. Das Letzte, was er an seinem gestorbenen Meister, den er geliebt hat, als Erinnerung hat, ist sozusagen mein Verrat. Und das hält er nicht aus. Und sozusagen, es kommt dazu, dass diese Trauerarbeit wird so dick in ihm, dass es sozusagen zu einer Ersatz Handlung kommt in ihm, in seinem Bewusstsein, dass ihm dieser gestorbene, von ihm verratene oder verleugnete Herr entgegenkommt und sagt, ich vergebe dir, weil ich lebe und ich nehme dich von Neuem in Dienst und du wirst sozusagen überhaupt der Chef von allen sein. Und dasselbe erklärt er uns mit Paulus und sagt, ah, der Paulus, das war so ein frommer Gesetzesjude, der hat aber intern eigentlich einen Autoritätskomplex gehabt. Jetzt hat der noch als Jude, hat er ja schon die Christen gesehen, der Jesus, der war so ein liberaler Gesetzesheini und die ersten Christen, die waren auch so liberal zum Gesetz. Stimmt zwar, ist gar nicht, aber egal, erklärt er uns so. Und darum hat er die so gehasst, weil Gesetz muss Gesetz bleiben. Aber innerlich, jetzt hat er sie verfolgt und hat Christus gehasst. Aber innerlich hat sie in ihm gearbeitet, weil er so einen Autoritätskonflikt gehabt hat. Und dann hat er als Entlastungsvision, ist ihm dieser Christus gekommen und er hat sich ihm unterworfen in einem doppelten Akt. Also auch wieder eine psychogene Erklärung, die sehr krude jetzt ist. Aber das ist das, was das Neueste das so am Tisch ist.
Darf ich Sie fragen, ja. Was ist Ihre Interpretation oder Ihre Sicht?
Ich halte mich zurück. Ich analysiere und sage, wenn ich mit den modernen weltbildlichen Voraussetzungen herangehe und sage, und das ist ja das der Grund sozusagen, es kann nichts geben, was nicht sozusagen in unseren Begründungsverhältnissen von Raum, Zeit, Ursache und Wirkung da ist, es kann nichts Neues reinkommen, dann kann die Behauptung, der getötete Jesus, und da geht es nicht einfach nur um irgendeinen Jesus, sondern dieser Jesus mit dieser Botschaft und was sie mit uns gemacht hat, nämlich Gott alles zuzutrauen, dass jetzt die Welt anders funktionieren würde, nämlich dass jetzt nicht mehr die Logik des Marktes, die Finanzlogik, die Logik des Militärs, sondern eine ganz andere Logik und Schwerkraft funktioniert, jene in der Gottesherrschaft. Dass die Kleinen die Großen sind, dass die vom Rand in die Mitte kommen und plötzlich die anderen sich mal hinten anstellen und dass überhaupt alles ein bisschen anders funktioniert, denn das war die Verkündigung Jesu. Und dass dieser Jesus mit dieser Botschaft gekreuzigt ist, widerlegt ist. Und jetzt sagen die, wir wissen irgendwoher, dass dieser Jesus nicht widerlegt ist. Ganz im Gegenteil, dass es so funktioniert, dass Gott gesagt habe, Gott, wer immer das sei, so geht die Welt und jetzt schon geht die Welt so. Das ist eine Behauptung, die schon was Neues in dieser Welt behauptet. Wenn jetzt jemand sagt, es gibt in dieser Welt nichts Neues. Alles ist seit dem Urknall sozusagen ein Netzwerk von Ursache und Wirkung. Liebe ist eine chemische Reaktion und solche Dinge. Und das ist alles. Dann ist klar, dass die Behauptung, Gott hat nicht irgendeinen Toten auferweckt, sondern Gott hat die Verkündigung Jesu wahr sein lassen an ihm selbst. Das ist eine spannende Behauptung. Ich versuche jetzt nicht, die naturwissenschaftlich runterzubrechen und sagen, wenn das so ist, dann stimmt an der Urknalltheorie irgendwas nicht. Urknalltheorie ist ja sowieso der größte Mythos, den es überhaupt gibt. Ich sage nur, wenn ich von vornherein mit einem mathematisch-physikalischen, naturwissenschaftlichen Weltbild, das sozusagen sehr, sehr eng ist und sagt, alles ist innerweltliche Ursachen, Zusammenhänge. Dann gibt es sowieso nichts anderes. Als diese. Aber dann tue ich mir sowieso schwer von Liebe zu sprechen, dann tue ich mir schwer von Freiheit zu sprechen, dann tue ich mir schwer von Schönen zu sprechen und von Spannenden zu sprechen. Das heißt, sehr, sehr viele Dinge, die dann anthropologisch, philosophisch, menschlich für uns wichtig sind, kann ich mit einem rein naturwissenschaftlichen Weltbild sowieso nicht besprechen. Und ich sage, okay, wenn, das ist eine Basisvoraussetzung, wenn ich sage, es ist nur zulässig, was chemisch erklärbar ist, und chemisch erklärbar ist der Verrottungsprozess des Leichnams Jesu. So, dann kann ich nur mehr sagen, okay, dann kann die Rede von der Auferweckung nur mehr Trauerarbeit sein, also ein binnenpsychologischer Prozess oder ein pathologischer Prozess. Also ein psychogener Prozess kann ja pathologisch sein, kann aber auch so sympathisch sein. Die Kreativität sozusagen, das kann man ja auch positiv sehen. Das sagen, die haben die Realität toter Jesus verweigert. Und das war das Beste, was sie jeweils in ihrem Leben getan haben. Das Kreativste. Und das Folgenreichste. So kann man es ja auch sehen. Das heißt, ich lasse mich sozusagen nicht einfach nur ein und sagen, weil wenn sie von vornherein vorgeben, in dieser Welt gibt es nur das, was sozusagen beschreibbar ist, mit Ursache-Wirkung-Zusammenhängen in psychochemischen oder chemisch-physikalischen Schwerkraftsprozessen und so irgendwie. Dann kann ich Freiheit gar nicht mehr, Verantwortung, alle diese Dinge, das ist ja das, was genau heute auch in der Hirnforschung diskutiert wird.
Jetzt unterbreche ich.
Okay, und da sage ich, das lasse ich mir nicht, Mozart ist trotzdem immer noch super. Natürlich, super, ja, Sie haben mich kickgestartet, okay, tut mir leid.
Bitte, Kali.
Aber das mit der Auferweckung, das war hier sofort mein nächster Punkt. Ich möchte nur noch eines dazu sagen. Bei der Frage Auferweckung gibt es zwei Dinge, die interessant sind. Erstens, oder was wahnsinnig spannend wäre, gut zu verstehen, was bevor zu fragen, kann es wahr sein oder wie kommt es dazu? Mal zu verstehen in den damaligen konkreten religiösen, weltanschaulichen Voraussetzungen. Was meinen die denn damit, wenn sie sagen, Gott hat Jesus, den Gekreuzigten, von den Toten auferweckt? Rein die ganz einfache Analyse dieser ältesten urchristlichen Formulierung. Gott hat ihn auferweckt aus den Toten. Die ist wahnsinnig spannend. Und das kann man deskriptiver mal machen. Und mein rhetorischer Versuch ist immer so, viele sagen zu mir, ich bin unsauber, weil ich die Deskription versuche, spannend zu machen. Und da merkt man dann gar nicht sozusagen, da verkaufe ich sie ja. Aber ich meine schon, es ist möglich, Deskription zu machen. Und das ist einmal das eine. Und der zweite Punkt ist tatsächlich zu fragen, wie kommt damals, wie kommen damals Menschen zu einem Glauben, nämlich zu diesem Glauben. Welche Voraussetzungen haben sie? In welcher anzunehmenden Situation stehen sie? Und was tun sie dann? Und die Hop-oder-Drop-Frage, die Alles-oder-Nichts-Frage, die werden wir nie klären. Nämlich, ist Jesus wirklich so auferstanden, dass ich hingreifen kann? Und nur dann wäre es richtig. Und wenn ich das weiß, dann ist es aber schon kein Glauben mehr. Aber das ist ja das Spannende. Genau. Okay, also ist an dieser Stelle macht sich viel Interessantes fest. Okay,
ich würde gerne noch eine Frage nehmen, bitte.
Herr Professor, Sie haben uns ein sehr gutes Stichwort geliefert, nämlich die Liebe. Ich komme auch aus einer naturwissenschaftlichen Ecke und bin der Überzeugung, dass Liebe ein physikalisch-chemischer Prozess ist. Was tue ich nun, wenn ich selbst verliebt bin? Dann muss ich entweder schizophren sein oder...
Danke, das ist das Beste.
Ja, das war aber nur ein kurzer
Pointiert.
Meine eigentliche Frage bezieht sich auf diese literaturwissenschaftliche Annäherung an die biblischen Texte. Wie kann man das vernünftig machen mit einem Text, der 5-mal abgeschrieben und 3-mal übersetzt wurde? Ist das dann noch überhaupt sinnvoll, so eine Annäherung?
Ja. Das Erste noch mit der Liebe. Natürlich, Liebe ist, können wir beschreiben, was da chemisch-physikalisch abläuft. Die Frage ist, ob wir damit das Phänomen schon ausgeschöpft haben. Das ist es. Und da sagen Sie, zumindest im Moment, wenn ich selber liebe oder wenn ich einen Menschen lieben sehe, weiß ich, genau das ist es alles. Frühlingshormone und Tanzen und so weiter. Und ich kann die Formeln ausrechnen, Sie oder ich nicht. Aber damit habe ich es noch nicht ausgeschöpft. Jetzt nicht so, dass ich sozusagen, dahinter ist dann noch was, wenn ich besser forsche, dann kann ich das auch noch berechnen. Sondern, das ist, was die Philosophie immer sagt, dass die Summe der Phänomene, oder die Summe der Teilphänomene, ergibt als solches nicht das Ganze. Das Ganze als solches ist noch einmal was anderes. Das ist genauso wie wenn ich sozusagen einen Homunculus baue, einen Menschen, und der lebt aber dann noch nicht. Das lebende Ding ist noch einmal was anderes. Aber das ist eine Metapher sozusagen. Das, was Sie eigentlich gefragt haben, also das mit der Übersetzung ist nicht das Problem, denn wir lesen die Texte natürlich im Original.
Welche Sprache ist das?
Für das Neue Testament ist altgriechisch geschrieben, das war damals die Lingua Franca, im Römischen Reich überhaupt, zumindest in der östlichen Hälfte, auch in Rom wurde mehr Griechisch damals gesprochen als Latein. Die gesprochene Sprache Jesu war Aramäisch, das ist also praktisch.
Also wurde irgendwas übersetzt
sozusagen. Ja, natürlich, das ist ganz klar. Was heißt übersetzt? Erstens, es ist natürlich so, früher hat man immer gesagt, der Übersetzungsprozess, der sprachliche Übersetzungsprozess ist erst im Christentum passiert. Mittlerweile ist auch durch archäologische und überhaupt, wir wissen jetzt wahnsinnig viel mehr über das zeitgenössische Galiläa und Judäa. Es war durchwegs zweisprachiges Land. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass Jesus sich griechisch verständigen konnte. Er hat wahrscheinlich eher, nachdem er eher in den Dörfern, so haben wir sich aufgehalten, und das ist sozusagen sein Predigtpublikum war, und insofern schon hauptsächlich die jüdische Bevölkerung, war die normale Sprache der Jesusbewegung Aramäisch. Jesus hat aber sicher auch immer wieder mal Griechisch gesprochen. Also das heißt natürlich, das, was wir jetzt dann lesen, und als Jesus-Worte, ist eine griechische Formulierung, die, wo man im Hintergrund aramäische Sprachbilder vermuten und zum Teil auch rekonstruieren können. Das ist an sich nicht so schwierig, denn das ganze Material, das wir da haben, überhaupt, das ist jetzt eine Methodenfrage. Die klassische historisch-kritische Methode hat gesagt, wir können mit gewisser methodologischen Schritten bei überlieferten Jesusgut, also das ist einerseits Erzählgut, andererseits Wortüberlieferung, im Einzelfall, also grundsätzlich sind wir mal sehr kritisch, sagen wir mal, gerade die Alte hat gesagt, zunächst ist einmal nichts authentisches Jesuswort. Authentieprüfung nennt man das. Also ein authentisches Jesuswort heißt ein Wort, das er ungefähr so gesprochen hat in der Übersetzungsform. Und gibt es auch die Versuche der Rekonstruktion ins Aramäische. Das ist relativ leicht, weil diese griechischen Ausdrücke, wenn Sie klassisches Griechisch gelernt haben, das ist ja so wie ein Pidgin-Englisch. Das ist genau diese semitische Färbung, also da können Sie ganz leicht oft sozusagen die im Hintergrund stehende aramäische oder hebräische, je nachdem, Formulierung erahnen. Das ist nicht so das Problem. Also der Sprachtransfer ist nicht so das große Problem. Die Frage ist, haben wir eine Kriteriologie, mit der wir im großen Material Jesus Worte sozusagen das Kernmaterial finden können, von dem aus wir sozusagen zurückfragen können, bei dem wir sagen können, ist das Wort jesuanisch und das oder dieses Gleichnis jesuanisch, und dass wir sozusagen ein differenziertes Vorstellungsbild kriegen von einer wachsenden Überlieferung. Grundsätzlich ist uns das kein Problem in den Kulturwissenschaften heute, denn wir sagen von der Gedächtnis- und Überlieferungsforschung her, und das haben nicht die Theologen erfunden, meine Frau ist Historiker, meine Frau sagt immer, die macht sehr viel Oral History und so, also Zeitgeschichte ist ihr Fach und Oral History, das heißt also Zeitzeugen noch befragen. Und sie sagt immer, als Geschichtsquelle sind Zeitzeugen das Allerschlimmste. Die sagen immer, ja, da muss man mich fragen, ich war in Russland, ich war in Stalingrad. Also der hat eine Perspektive so irgendwie. Also wenn ich historische Faktizitäten und Überblicke schaffen will, sind die Zeitzeugen das Allerschlimmste. Das heißt, die Frage ist, wie kommt es zu einer Überlieferung? Sie haben sicher, jeder von uns hat einmal gespielt, wie heißt es, Stille Post. Das heißt, wenn man da, Sie sagen Ihrer Nachbarin flüsternd ein Wort ins Ohr und die gibt, nicht ein Wort, einen Satz, und die soll weitersagen und nach 20 Leuten ist ganz was anderes rausgekommen. Also hat man zeitlang auch, also da hat es wirklich Untersuchungen gegeben, gesagt, also das heißt, Erinnerung ist das Allerschlimmste. Wobei das nur der Vergleich natürlich hinkt, weil da geht es ja auch ums Wahrnehmen. Genau. Aber das war immer sozusagen das Beispiel, Stille Post. Erinnerung täuscht wirklich. Man muss nicht dement werden, denken Sie zurück an Ihr Leben. Versuchen Sie, wenn Sie ein älterer Mensch sind, an den Anfang ihres Berufslebens zu denken und da irgendwelche Fakten genau herauszuholen. Versuchen Sie an mir, bei mir selber ist schon immer so, mittlerweile weiß ich bei manchen Dingen, die ich 100-mal erzählt habe, wie das damals war, schon, ich erzähle nicht mehr das Ereignis, sondern ich erzähle meine Erzählung fort. Das ist so. Das geht uns allen so. Das heißt, auf der einen Seite schaut es mit der Erinnerung und Überlieferungstreue total schlecht aus. Auf der anderen Seite, und das ist aber jetzt wichtig, kollektive Überlieferungsprozesse, vor allem mündliche Überlieferungsprozesse und kollektive sind am Anfang immer mündlich. Und heute im Internet, aber da genauso. Wie entstehen denn da so plötzliche Hypes oder Themen irgendwie, dass plötzlich alle was wissen? Das ist nicht ein Seriatim-Modell, stille Post, einer zum anderen, also in Serie, sondern es ist ein Vernetzungssystem. Es gibt 7 Anfänger und die twittern oder Facebooken irgendwie jeweils 3 andere und die wieder und so weiter und es entsteht ein Netzwerk an Information, an Meinung, an Überzeugung. Und das stabilisiert natürlich. Aber
Literaturwissenschaft greift auch auf ein
auf Netz. Solche, dass die, diese Modelle heute, wie Überlieferungen entstehen und Meinungen, wer die Guten und wer die Bösen sind, sind nicht einfach so seriate Modelle und so. Und man kann sagen, okay, da war der Jesus und der hat irgendwas gemacht und den hat einer gesehen und der hat das gesagt und der hat das weitergesagt so irgendwie und wir haben uns jetzt sozusagen irrsinnig verloren, sondern am Anfang der Jesus-Überlieferung, wenn er irgendetwas gesagt oder getan hat, stehen 4, 5 Leute, die das gehört haben. Jesus war Aphoristiker. Das heißt, er hat irgendwie schräge Formulierungen gehabt. Und die prägen sich schon irgendwie ein. Und von dort und von da und von dem Punkt ist das irgendwie weitergegangen, schon zu Lebzeiten Jesu. Und dann plötzlich, als der weg war, getötet, also desavouiert, und dann von anderen plötzlich gesagt, nein, rehabilitiert und in Macht und Herrlichkeit bei Gott eingesetzt, wird das weitergegeben und kriegt natürlich, wird ein Netzwerk an Überlieferung. Das stabilisiert, aber was passiert bei solchen Netzwerken, das ist ganz wichtig. Wenn Sie, da hat es auch Versuche gegeben, also rein, so, wie soll man sagen, so empirische Versuche, an 5 Punkten oder 6 Punkten so irgendwo eine Geschichte starten zu lassen, die gleiche Geschichte, und die durch so ein Netzwerk laufen zu lassen und unten schauen, was rauskommt. Wissen Sie, was passiert? Es passiert zwar eine Stabilisierung, es ist nicht so, dass vom einen Kanal was völlig anderes rauskommt als vom anderen. Am Schluss haben Sie eigentlich überall am Schluss einen Schwamm, aber standardisiert, gewisse Role Models, gewisse Scripts, wenn der Jesus irgendetwas tut, und am Schluss sind gewisse Standard-Dinge. Die böse Schwiegermutter, die gibt's immer. Oder der Verräter im eigenen Kreis. Solche Dinge. Und das sehen wir natürlich auch, das hat man übrigens in der alten Exegese auch schon gewusst, früher hat man das Formgeschichte genannt. Also das heißt, eine Erzählung kanalisiert sich in Gattungen, es gibt gewisse Motivkonstellationen, die es dann immer wieder geben wird. Das zu wissen ist gut, weil es zeigt uns, wir werden sicher nie sozusagen das reine Faktum Jesus rekonstruieren können, sozusagen in der Retorte und da irgendwie so 3D, als 3D-Animation herum, Metapher natürlich, flimmern lassen. Aber wenn wir einerseits sozusagen diese überlieferungstypischen Prozesse kennen, wenn wir kennen, was sind sozusagen die, dann können wir schon einiges zurückfragen. Wir können zum Beispiel sagen, was sind ganz typische Themen Jesu? Zum Beispiel das Thema, dass Jesus Gott und die Sünder, Gott und die Nicht-Religiösen und dass er deswegen in Schwierigkeiten mit den Religiösen und Frommen kam. Das ist ein Thema, das wir an so vielen Ecken, in so vielen unterschiedlichen Konstellationen sehen. Dass wir sagen, okay, das ist kein Thema, dass ich sozusagen das sowieso kommen musste wie die böse Schwiegermutter. Das ist ein Thema, und wenn ich es in verschiedenen Gattungen sehe, wenn ich es in den Erzähl Stoffen sehe, wenn ich es in den Gleichnissen sehe, wenn ich es in den Aphorismen sehe, dann sage ich, das ist ein Thema, das hängt direkt an dieser Gestalt Jesus. Also es gibt schon Mechanismen, hier zu arbeiten und gewisse Dinge sozusagen, und auch natürlich, das ist auf der einen Seite eine nie endende Wissenschaft, denn die Methoden, die wir zur Hand haben, ändern sich ständig. Gesellschaftliche Plausibilitätskonsense, auch in der Geisteswissenschaft, ändern sich ständig.
Ich würde gerne noch eine Frage dazu nehmen, bitte.
Was mich interessiert, ist so die Frage, wie sehr müssen die Texte eigentlich an die Zeit angepasst sein? Also das heißt, wir durchschreiten ja verschiedene Arten, wie wir Texte lesen. Wird der Text der Bibel eigentlich wortwörtlich immer nur weiter gehandhabt oder muss er sich anpassen, wie zum Beispiel, es gab vor ein paar Monaten eine große Diskussion bei Kinderbüchern, was noch gesagt werden darf oder was nicht oder was geändert werden muss, darf der Text geändert werden und so weiter. Kann der Text der Bibel angefasst werden und man verändert ihn in der Geschichtenerzählung so, wie er heute verständlich wäre?
Das darf man natürlich, das tut man ja ständig, man paraphrasiert. Das ist völlig klar. Und wir haben, aber das Erste noch einmal. Das heißt, biblischer Text ist ein fixer Text, erst nach vielen Jahrhunderten. Also fürs Alte Testament einmal. Das ist völlig klar. Und das Alte Testament ist schon Bibel der Christen, da ist sein Text noch nicht einmal fixiert. Von der jüdischen Bibel her. Denn der jüdische Kanon, aber damit auch der jüdische Text des Alten Testaments fixiert sich 70 nach bis 150 nach. Und da gibt es aber natürlich schon Bibeln, Hebräisch, da gibt es eine griechische Übersetzung, die Septuaginta und so. Das heißt, über Jahrhunderte lebt im Judentum Tradition Erzählungen, mythologische Erzählungen, Vorväter, also woher kommen wir, wie bei uns, die Nibelungensage, so das ist das mit denen die Abrahamssachen so irgendwie. Gesetzesmaterien, aber dann prophetische Überlieferungen und poetische Überlieferungen und alles mögliche, das lebt und in der Zeit nach dem Exil, sagt man üblicherweise, also so, da sind wir jetzt in der Perserzeit, also die Juden haben keine staatliche Selbstständigkeit, wird jetzt sozusagen als Identitätsmerkmal dieser Pool an Literatur, der aber ständig jetzt noch bearbeitet wird. Die alten jesajanischen Prophezeiungen erfahren jetzt ständig sozusagen in der Fangemeinde Interpretation und Neugestaltung. Und ab einem gewissen Zeit wird es dann kodifiziert und da geht es dann nicht mehr. Da wird einfach dann der Text überliefert. Und ähnliches ist im Neuen Testament. Die Jesus-Überlieferung, im Neuen Testament ist ein viel kürzerer Zeitraum, ist ja klar. Da geht es um eine Person und was die bedeutet. Da sind wir in einem Zeitraum, Jesus wirkt um die 30er Jahre herum, die letzten Schriften des Neuen Testaments, wie zum Beispiel der zweite Petrusbrief, dürften so um 140 entstanden sein. Die Evangelien in unserer jetzigen literarischen Form, das älteste Evangelium, sagen wir heute, ist der Mainstream-Konsens, Markus-Evangelium um 70, Johannes-Evangelium das letzte um 100. Die Paulusbriefe, die authentischen, da gibt es ein paar, die sind echt von Paulus, in den 50er Jahren. Aber die Briefliteratur geht weiter, geht als pseudepigraphische, als fingierte Literatur weiter, wobei wir heute nicht ganz sicher sind, ob das sozusagen eine Fiktion war, die eine bewusste Inszenierung ist, die damit rechnet, dass die Leser das wissen. Sozusagen, dass man, wenn in der Paulusschule, in den paulinischen Gemeinden um 90 plötzlich ein Paulusbrief auftaucht, der Kolosserbrief oder der Epheserbrief, da wissen alle, das ist kein realer Paulusbrief, aber wir spielen, was würde Paulus uns jetzt sagen? Der große Gründer, Vater unserer Gemeinden, so irgendwie. Also das heißt, wir sind in einem Zeitraum, wo Text sozusagen entsteht. Die Evangelien, die drei großen synoptischen Evangelien, nehmen wir heute üblicherweise an, Markus ist das älteste und ist die literarische Vorlage für Matthäus und Lukas. Das heißt, da haben wir im Evangelienentstehungsprozess selbst, der Text ist noch nicht fix. Da wird völlig neu umgebaut. Und das ist okay. Das ist das eine. Für uns ist jetzt zu sagen, darf das weitergehen? Natürlich es geht weiter im Sinn, dass die Interpretation endlos ist. Aber das ist bei uns Menschen so. Wenn der Goethe mal seinen Faust geschrieben hat, ob er gut oder schlecht ist, ich sage ja eher schlecht. Natürlich nicht.
Das ist eine eigene Diskussion.
Ja. Nice. Jedenfalls ist Harry Potter viel besser als Goethes Faust, sage ich immer literarisch. Dann ist er da und wird gelesen und wird interpretiert und und jede Generation macht was Neues draus. Und jede Lektüre macht was Neues draus. Und das ist gut so. Umgekehrt sollten wir, und das ist sozusagen auch natürlich mein Credo oder ich habe was dagegen, wenn sozusagen jeder Dahergelaufene und jede Dahergelaufene plötzlich sagt, ja, ich sage euch jetzt, wie das war. Es ist absolut legitim, die Texte gegen den Strich zu lesen und zu sagen, ich lese den Text jetzt einmal so oder der Text macht in dieser Lektüre jetzt dieses und jenes mit mir oder ich lasse zu, dass der Text das und jenes mit mir macht. Denn eigentlich geht es nicht um die Frage, was heißt der Text oder was bedeutet er oder was meint der Text, sondern die entscheidende Interpretationsfrage ist immer, was macht der Text mit mir? Das ist, und auch die Analyse. Die Analyse will erheben, was macht Text mit Leser, Leserin? Was will er machen und wie geht das? Also ich habe es nicht gern, wenn jetzt so praktisch die Erleuchteten kommen und sagen, ich sage euch jetzt, wie der Text zu lesen ist. Das ist ein bisschen arrogant, auch sozusagen nach 2000 Jahre Lesegeschichte, wo die Besten und Schlechtesten sich abgearbeitet haben an die Texte und jede Generation neu. Und dann sagt jetzt plötzlich jemand, wie es geht. Das muss man auch mir sagen natürlich. Und das war, wir sollen uns auch nicht überheben. Und wir sagen, wir machen das, was wir jetzt machen. Und die nächste Generation ist in manchen wieder ein bisschen gescheiter, aber viele Dinge, die wir noch können, weil ich habe Griechisch nur im Gym gelernt, und müssen die sich irgendwie schwer antrainieren und werden es nie ganz haben.
Hm. Würde es uns überhaupt dann Spaß machen, so einen Text lesen zu wollen?
Oh, wenn der Text gut ist. Es gibt in der Bibel viele sehr, sehr gute Texte.
Aber das ist wie in der Literatur. Ist Ihr Forschungsmaterial für uns überhaupt irgendwie lesbar?
Die Sekundärliteratur, ja, irgendwie so eine chemische Analyse kann ich auch nicht lesen. Also das heißt, wir müssen immer wieder, lesen wir jetzt da gerade sozusagen Fachdiskussion, aber grundsätzlich natürlich. Aber es geht für mich nicht darum, die Frage ist, sind meine Texte, sind die Analysetexte lesbar oder sind, ich habe den Eindruck, es gelingt uns schon, wenn wir uns bemühen, wenn wir gut sind und wenn das Publikum auch Geduld hat. Das ist natürlich schon. Ich meine, es ist Wissenschaft. Ich muss archäologisch, ich muss textwissenschaftlich, philosophisch, mit dem ganzen Derrida und das Zeug, mit den Dekonstruktivisten ist da auch drinnen. Also ich muss alles wissen. Irgendwie. Sollte ich, müsste ich ein bisschen. Und dann müsste ich Althistoriker sein, Altorientalist und alles Mögliche auch noch. Und muss ich irgendwer sein. Also es ist schon relativ anspruchsvoll. Das heißt, es erfordert schon Geduld. Man kann es natürlich, aber spannend ist es schon. Also zum Beispiel,
das
Gleichnis Jesu zu interpretieren, zuerst einmal sozusagen literaturwissenschaftlich, wie ist die Gleichnis der Performance? Ist ja nicht eine Botschaft. Oder so, das Reich Gottes ist wie, also so irgendwelche Allegorien, so Äpfel mit Birnen vergleichen oder so. Und ich verstehe weder vom einen noch vom anderen was. Nein, das ist eine Performance. Sozusagen eine Interaktion von einem wie auf der Bühne, der die Überzeugungen und Wertestrukturen seines Publikums, das sich ihm aussetzt, bearbeitet, nicht indem er sagt, ihr müsst brav sein oder müsst das und das tun oder seid doch lieb zu denen, sondern indem er eine ganz andere Geschichte erzählt. Und wo die Meisterschaft des Gleichniserzählers darin besteht, dass er die sozusagen immer im Dunkeln hält, worum es eigentlich auf der Werteebene bei denen geht. Sondern irgendwo sagt, er erzählt eine Geschichte und lädt sie oder zwingt sie, da innerhalb der erzählten Welt der Geschichte Stellung zu beziehen zu irgendwas. Und dann sagt er, Schatz, und genau deswegen sage ich euch immer, warum Gott besonders Freude mit den Sündern hat. Und ihr habt es nicht begriffen. Sagt ihr wirklich so, irgendwie und erregt damit vielleicht sogar Wut dann bei den anderen. Und bei anderen, die Gleichnisse haben es selten geschafft, sozusagen jemanden zu bekehren, sondern meistens, aber wenn die Gleichnisse Jesus es erreicht haben, dass sozusagen Leute, die zuvor diffus gegen den Jesus waren, dann mit klarer Entscheidung gegen ihn waren, dann ist es ja schon gut.
Nein, bitteschön.
Ja, meine Frage ist, wie wir zum Anfang wissen, wer es glauben, und da nehme ich was mit. Der Beginn Jesu, die Geburt, haben sie interpretiert, wie für mich also nachvollziehbar ist. Also aus Ägypten, die Gefangenschaft in Ägypten etc., das haben die Juden mitgenommen. Das Leben Jesu, das ist ohne Zweifel wissenschaftlich erwiesen, da tun sich auch die Wissenschaft leicht. Und der Schluss, das Wichtigste, die Auferstehung, die meistens auslassen. Aber total. Und da glaube ich, dass da auch eine Möglichkeit gäbe, wie man uns Christen das auch ins Heutige überführen könnte. Ne? Weil ich glaube nicht, dass man leibhaft aufersteht. Es gibt im Leben Auferstehung und Tod permanent. Es stirbt im Körper immer was ab und es entsteht wieder was. Also das heißt, im ganzen Universum ist der Tod und die Auferstehung allgegenwärtig. Und da glaube ich schon, dass da mehr dahinter steht, als nur ganz trocken, das können wir nicht interpretieren. Wir haben ja auch eine Region, in der wir unseren Glauben leben. Ja? Wir haben auch eine Welt, da gibt es verschiedene Zugänge zu Gott und das ist unser Zugang zu Gott. Und dieser Zugang zu Gott, der kann in unserem Jahrtausend eine andere Form haben, ne? Ohne dass er theologisch widersprüchlich ist.
Es tut mir leid, es ist vielleicht auch meine Schuld gewesen, dass ein gewisser falscher Eindruck entstanden. Ich wollte sozusagen am Anfang ein Panorama machen, wo arbeiten wir immer, und weil ich das zu lange gebraucht habe, habe ich das dann dort abgebrochen. Die Frage, auch die theologische Frage, wie gehen wir und wie können wir verantwortet, intellektuell redlich in unserer Zivilisation, auf unserem Level der Anforderung immer. Ich bin ja kein Fundamentalist und ich kann auch nicht einfach sagen, okay, was ja heute wieder manche vorschlagen, die sind wir alle friedlich, die Muslime sollen das nach ihrer Dings machen und wir sind halt Christen, jetzt glauben wir an die Auferstehung und wir wollen auch nicht sozusagen uns überrennen lassen von denen. Das ist zwar nett, wenn das wer so probieren will, aber das ist nicht, kann nicht meins als Theologe sein. Das heißt, es geht natürlich schon darum. Nur sage ich immer, ich will nicht auf eine Interpretation dessen verzichten. Es gibt theologisch viele Interpretationen, wie wir heute sozusagen mit der Rede von Auferweckung Jesu umgehen könnten. Die klassischen, die ich sozusagen damals auch gelernt habe, in meinem Studium, aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, die Sache Jesu geht weiter. Also, Auferweckung heißt unterm Strich, oder die Rede von Auferweckung, wir lassen uns Projekt Jesus und das Projekt Jesu nicht verbieten. Durch die scheinbare Evidenz, dass in unserer Welt einfach trotzdem immer die Macht, die Gewalt, die Lüge, die Dummheit siegt. Das ist eine sehr verbreitete, sozusagen, Entmythologisierungsinterpretation der Osterbotschaft oder des Osterglaubens unter den Möglichkeitsbedingungen einer postreligiösen Intellektualität. Genauso wie viele sagen, ja Gott, wie kann man von Gott reden? Ich meine, so müssen wir überhaupt jetzt einmal anfangen. Aber viele sagen, und wer ein Standard oder jetzt gelesen hat, oder Standardalbum, der Wolfgang Weißrams, Wolfgang Weißram oder wie der heißt, dieser Hobby-Theologe da irgendwie, ich habe es mit Genuss gelesen, ist das nicht geschehen so irgendwie, die Rede von Gott ist sozusagen der Rest in unserer verwalteten und ausgerechneten Welt, wo sozusagen der verzweckbare, und ich weiß jetzt nicht mehr, was er jetzt sagt, der gescheite Sachen halt irgendwie. Und da gibt es sozusagen unter Intellektuellen ja verschiedene Möglichkeiten, so unter Nachdenklichen, unter den Intellektuellen, verschiedene Möglichkeiten, das ist alles okay, und da habe ich auch kein Problem damit. Ich sage nur, ich als Theologe bin Makler dessen, Makler, ich bin keiner, der was andrehen soll, sondern ich bin Mensch, Makler, das heißt, ich bringe Produkte und Interessenten zusammen. Und so, das ist ganz wichtig. Theologie ist, sind nicht, ich habe keinen Bauchladen, ich will niemandem was verkaufen, sondern ich bin Makler, das heißt, ich soll ein Produkt erklären können. Lobbyist. Nein, ich bin auch kein Lobbyist. Ja, klar, persönlich. Aber das sage ich ja immer, es gefällt mir. Aber ich erkläre schon mal, wo das Produkt seine Grenzen hat. Habe ich das Gefühl zumindest. Und jetzt das mit der Auferweckung. Auferweckung ist strukturell, wenn ich es systemtheoretisch jetzt anschaue, die Frage, was unterm Strich das Projekt und Phänomen Jesus, besser gesagt, taugt. Man kann sagen, das Urteil des Pilatus ist gesprochen. Das Urteil der Hochpriesterschaft ist gesprochen. Das Urteil der Hochpriesterschaft war, der ist gefährlich, das ist blasphemisch, so darf man nicht über Gott und die Welt reden. Weil so funktioniert Welt nicht und so funktioniert Religion in der Welt auch nicht. Das war das Urteil. Und wir haben nicht von vornherein Grund zur historischen Annahme, dass das lauter Gauner waren, die das sozusagen in justizmörderischer Absicht, selber haben sie eh gewusst, na der Jesus ist ja ganz lieber, aber wir Bosheit oder so. Sondern das war deren Überzeugung. Die Frage der historischen Verantwortung oder der historischen Einschätzung dieser Personen ist natürlich immer, es kann sein, dass das ganz vernagelte Betonköpfe waren, die jeden anderen auch genauso verurteilt hätten. Das Phänomen gibt es ja unter uns Menschen, dass Machtträger sozusagen den Charme eines verrückten Propheten oder Poeten oder irgendetwas nur niederbügeln können. Okay, aber Sie haben ihn so nach bestem Wissen und Gewissen, aber Sie haben ja das sehr beschränktes Wissen und Gewissen gehabt, vielleicht, so beurteilt. Der Pilatus, dessen Urteil steht auch fest. Wir haben, wenn das historisch so stimmt, ist das üblich, dass der sozusagen da schon verstanden hat, naja, da geht es irgendwie um andere Dinge, da geht es nicht um die politischen Vorwürfe König der Juden, also das heißt politische Rebellion gegen Rom, sondern da geht es um innerreligiöse Unterschiedlichkeiten und eigentlich ist das dann keine Materie für mich und für einen Todesspruch sozusagen. Aber was soll's? Muss ich das? Ist der Einzelfall so wichtig? Also mit der Unbeteiligtheit sozusagen dessen, der sagt, ich kann auch nicht alle Probleme lösen. Wenn das historisch so war. Es gibt diese Urteile. Das eine sagen, der muss weg, weil er gefährlich ist. Das andere, der soll weg, weil er wurscht ist letztlich. Weil er vielleicht ist er ein liebenswerter Spinner. Aber unterm Strich... Und die Christen behaupten, und jetzt schwenke ich um in ein religiöses oder mythologisches Sprachspiel, weil ich zitiere, was sie sagen. Gott, also die Schiffer für das Unverfügbare, das hinter und in allem, was wir uns ausrechnen, damit noch nicht alles gesagt ist, was wir uns ausrechnen, Gott habe diesen gekreuzigten Jesus, diesen Geschändeten, in seiner Botschaft vernichteten, widerlegten Jesus, rehabilitiert, gerettet und in Person zum Inbegriff geglückten Lebens gemacht und als solcher, sagen Sie ja, wird er demnächst erscheinen und alle Welt wird sich dem Regime des Gekreuzigten unterwerfen, weil das wahrhaft menschliche und göttliche Regime ist, wo eben Macht nicht mehr die Überwindungsmacht ist, sondern eine ganz andere. Sondern die Macht, die an den letzten Platz geht. Das ist doch an sich irgendwie schon eine spannende Geschichte.
Wissen versus Glauben.
Ja, natürlich. Was ich wissen kann, ist, dass dieses Angebot, diese Botschaft seit Ostern da ist. Ob das sozusagen die Klammer ist, die rund um die Welt ist und ist nicht was ich vorweg entscheiden kann, sondern das ist... Menschen sagen ja, das ist eine Einladung zum Glauben, und Glauben heißt ja nicht zuerst, ich sage ein Leben lang, Jesus ist auferstanden, sondern ich versuche Evidenzerfahrungen mit einer Biografie nach diesen Maßstäben zu machen. Ich versuche zu schauen, geht es wirklich? Die Logik, die Gottesreich-Logik Jesu, Bergpredigt, solche Dinge, geht es? Und jene Menschen, die versuchen, mit dem Evidenzerfahrungen zu machen, die werden zwar oft auch diese Scheiternserfahrung machen, aber viele von denen sagen, ach, das gefällt mir so, ich bleib dabei. Und als Chiffernwort dafür, dass ich dabei bleiben kann, sage ich, Gott hat ihn auferweckt. Das ist das, was... aber da wechselt sozusagen Erfahrung und sozusagen sich innerlich wohin stellen. Die Art, wie ich leben will. Das ist ja Glaube. Und finde dein Wort.
Ich würde gerne die letzte Frage jetzt noch mit ins Boot nehmen. Bitte schön.
Also, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, es ist alles sehr relativ. Ne? Und wenn ich jetzt den Titel des heutigen Abends mal ansehe, was leistet die historisch-kritische Bibelwissenschaft, dann denke ich halt konkret an den Genossen Maischberger. Was war jetzt wirklich die Leistung?
Die Leistung, was ist die Leistung? Oh, die Leistung ist groß. Es hilft irrsinnig viel, unterscheiden zu können, was sind Überzeugungen, was sind Ereignisse, wie komme ich zu Überzeugungen? Weil die Frage ist ja, will man mit Wissen, so, ich will sozusagen erste Reihe Fuß frei sitzen und da sollen sich die das ausstreiten, was ist Wahrheit, und dann nehme ich Wahrheit zur Kenntnis und lebe schön zufrieden dahin. So ist es ja nicht. So ist es, und zwar nicht nur für mich als religiösen Menschen oder als christlichen Menschen, so ist es überhaupt nicht. Das heißt, das Leben braucht ständig Entscheidungen, braucht Ethik, braucht Axiome, braucht, ich muss wohin gehen. Das Leben, ich kann nicht warten mit meinen Lebensentscheidungen, bis alles klar ist. Ich muss jetzt leben. Und da, bei solchen Dingen, wie hältst du es mit dieser Religion? Einfach, also ich habe nie das Gefühl, dass, wenn ich Dinge auseinandernehme, dass, man, vielleicht bin ich schon so verblendet oder so, aber ich habe sehr, sehr oft das Gefühl, dass mehr nur in Erwachsenenbildungssachen, wenn ich das Gefühl habe, bin eingeladen zu dem Thema, wie kommt es dazu? Er ist gestorben für uns. Im Kreuz ist Heil. Das ist ja so ein klassisch-christliches Thema. Was bedeutet das? Und wenn ich die Leute dann also mal auseinandernehme, okay, was ist historische Sterbehaltung Jesu vielleicht? Was bedeutet es eigentlich zu sagen, sein Blut hätte für uns gesühnt? In damaligen historischen Kontextualisierungen. Was bedeutet das? Dass dann Möglichkeiten für die Menschen entstehen, sich selbst und selbstbestimmt zu religiösen Themen des Christentums zu verhalten. Verstehen Sie? Was der Mehrwert von bibelwissenschaftlich aufgeklärter Information über das Phänomen Christentum ist, für Sie, für alle, auch für mich, ist, dass ich nicht einfach so hopp oder tropf, friss oder stirb, ich bin, weil ich halt da bin und irgendwie ein braver Katholik bin ich dabei, aber eigentlich wissen kann man nichts, glauben muss man, tu es halt oder tu es nicht. Und bei den anderen, die da irgendwie sie ihre Emanzipationserfahrung und Freiheitserfahrung in der Jugend darin gefunden haben, und das ist was Großartiges und Wichtiges, dass sie sich von der Religion ihrer Eltern und ihrer Kindheit gelöst haben. Diese Freiheit, Befreiungsgeschichten. Hinein in den Atheismus oder Agnostizismus. Oder in eine andere Religion. Ich bin Buddhist geworden. So irgendwie. Dass ich auf diesen doch wichtigen Prozessen, wer bin ich, wo stehe ich, worauf will ich meine Identität hängen, nicht einfach nur sagen kann, ja, sondern ein bisschen reinzuschauen. das ist doch wie mit der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft sagt uns ja auch nicht, gibt uns ja auch nicht den einen Schlüssel für alles. Sondern, aber in manchen Fragen, und zwar jetzt, wir sind relativ, wie solche Naturwissenschaft, die technisch oder die finanziell nicht sehr verwertbar sind. Wie die Kunstwissenschaft. Eine Kunstwissenschaft, was ist der Mehrwert von Kunstwissenschaft? Viele sagen, am Schluss, entweder es gefällt oder es gefällt dir nicht. Nein, aber es macht einen Mehrwert, wenn ich aufgeklärt darüber reden kann, warum mir das Kunstwerk gefällt oder nicht gefällt. Es gibt nach jedem klassen Fußballspiel und auch nach jedem schlechten, gibt es eine Analyse. Gibt es den Herbert Prohaska oder irgend oder wen. Der man kann sagen, was ist der Mehrwert von dem? Und viele sagen, ja, was soll denn das? Viele sagen, ja, dass halt nur mehr Werbung sein kann. Stimmt auch. Aber es bringt, wer Fußball liebt oder Parokieren liebt, der wird nach dem Spiel das Spiel analysieren wollen. Weil es ihm die Möglichkeit gibt, sich zu dem, was ihm wichtig ist, gut zu verhalten. Und wenn Sie jetzt sagen am Schluss, er hat einen rein ästhetischen Theologiebegriff. Theologie, der Mehrwert von Theologie oder und auch insofern historisch-kritische Bibelwissenschaft sei, dass die, denen einer Religion sowieso taugt, sie noch ein bisschen mehr taugt, weil sie da jetzt irgendwie damit arbeiten können, dann kann ich sagen, dann haben sie vielleicht nicht ganz unrecht. Aber es ist schon, ich mache die Erfahrung meinen Kindern, die sagen zwar immer, Vater, Papa, hör auf mit Vorlesungen, also, sie machen dann gleich so, oder bla 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 bla, so irgendwie, aber sie fragen schon immer wieder, und es ist einfach gut, wenn ich frage, wie ist das mit den Engeln oder so. Natürlich sage ich ihnen auch nichts anderes, als was ich in der Vorlesung sage. Halt auf einem anderen Sprachniveau dann irgendwie so. Aber das hilft doch. Das ist doch schön.
Ich werde Sie jetzt unterbrechen und werde um eine Nachbesprechung bitten.
Nein.
Der Kepler-Salon hat noch bis 10 Uhr offen. Herr Professor Niemann, ich sage herzlichen Dank für die Einführung, weil das ist wirklich ein Riesenthema. Da müsste man viel noch diskutieren. Vielen Dank für diesen schönen Abend. Dankeschön, dass Sie da waren.
Gerne.
Nur kurz, wir haben das neue Quartalsprogramm, bitte nehmen Sie es gerne mit, da finden Sie bis Juni alle Termine drinnen. Nächsten Montag stellen wir uns einem brisanten Thema in Linz, und zwar die Linzer Stadtwache. Wir hoffen auf ein spannendes Publikum, das sehr, sehr viel mitdiskutieren wird. Es wird zu Gast sein der Detlef Wimmer und der Thomas Diesenreiter. Wir schauen gerade noch, und zwar würden wir gerne noch zeitgeschichtlich jemanden dabei haben, der einfach auch die Geschichte der Stadtwache einfach auch aufrollt, damit wir nicht nur die aktuelle Diskussion haben, sondern auch, wo ist das schon mal erprobt worden. Die Woche drauf kommt dann...
Darf ich dazu was sagen? Wenn ich auf die Frage damit mit kann, also sagen, ist Objektivität möglich? Das Phänomen zum Beispiel, solche Stadtwachen, das heißt also neben der normalen Polizei, doch aus einer politischen Willen kommende zusätzliche, einfach sagen wir, das historisch aufzuleuchten, das kann einer, wie ich, der dagegen ist, aber das traue ich einem, der dafür ist, grundsätzlich. Wenn das Problem ist, ob die gescheite Wissenschaftler haben. Naja, aber grundsätzlich muss es doch möglich sein. Oder? Also das muss doch möglich sein. Ich
die Woche drauf gehen wir dann zu der Quanteninformation. Die Woche drauf ist an der Quantencomputer dran mit dem Professor Peter Zoller aus Innsbruck. Ich sage Ihnen Danke und einen schönen Abend.